Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Wir melden uns zurück mit einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute aus Lausanne. Im Hintergrund sehen Sie die wunderschönen Küstenstreifen des Genfersees, da die wahnsinnigen Panoramen, die man bestaunen kann, eine ganz eigene, wunderschöne Oase, die hier in der Schweiz immer wieder zu bewundern ist. Und die Wiese, die sich da ausstreckt, ist Teil eines Geländes, das genau vor 60 Jahren in der Schweiz die Menschen bewegte, und zwar im Wortsinn bewegte, nämlich hierher bewegte. Die ganze Schweiz ist damals nach Lausanne gekommen, um die Schweiz zu bewundern und auch zu erkunden. 1964 die Expo, die große Landesausstellung. Das ist unser Thema mit Professor Christoph Mörgeli. Ich wende jetzt dann gleich die Kamera und rücke meinen Kollegen ins Bild, der nämlich verdienstvoll sich bereits hier aufgestellt hat. So läuft das hier mit einem also wirklich fast schon professionellen Schwenker. Ich ziehe mich jetzt gleich zurück und stelle meine erste Frage. Christoph, die Expo, komm vielleicht noch ein bisschen näher, die Expo 64, ja, was bleibt, was ist da das Wesentliche, was sind die Meilensteine?
Was zum Beispiel bleibt von dieser Expo 64 in Lausanne, ist das Gebäude hinter uns, das Théâtre Vidi. Das war damals ein Werk extra für diese Expo ausgeführt, auch schon als Theater, durch den damals bekannten Architekten Max Bill. Und das zeigt uns schon, dass die Expo 64 natürlich modern war. Experimentierfreudig, auch etwas suchend. Man wollte nicht nur Antworten geben, sondern man wollte auch Fragen stellen. Man war sich bewusst, dass man nicht mehr eine Wiederholung der früheren sehr erfolgreichen Landesausstellung von 1939 in Zürich machen kann, damals ganz im Sinne der geistigen Landesverteidigung. Und 1964 war eine ganz andere Zeit. Es herrschte wirtschaftlicher Aufbruch, Hochkonjunktur, riesige Bautätigkeit, Zustrom auch von sehr, sehr vielen Gastarbeitern, die ja mitgeholfen haben, diese moderne Schweiz zu bauen. Und das alles wollte man irgendwo zeigen. Gleichzeitig war es eine Zeit des Kalten Krieges und man hatte natürlich noch immer Angst vor dem Kommunismus und vor der Sowjetunion.
1964, eine ganz interessante Zeit. Zum einen vielleicht das Ende einer, vielleicht als im Rückblick als etwas altbacken beurteilten Zeit, und dann aber eben der Einbruch der vielleicht schon fast Postmoderne. Die Beatles gab es schon, vielleicht die Rolling Stones haben ihre ersten Konzerte gegeben. Die Revolution, die Kulturrevolution der 60er Jahre stand noch bevor. Wie hat sich dieser Zeitgeist hier abgebildet an der Expo? Man sieht es ja an den Gebäuden etwas, wirkt ja fast so etwas NASA, so ein bisschen NASA-Stil, ein bisschen Raumstation wie in einem Science-Fiction-Film.
Ja, das Futuristische hat eine Rolle gespielt und man hat das durchaus auch gefördert, beispielsweise mit der Konstruktion des berühmten U-Boots von Jacques Piccard, das hier im Genfersee die Besucher unter Wasser herumgeführt hat. Piccard wurde dann allerdings etwas unsanft zur Seite geschoben, weil es am Anfang gewisse technische Probleme gab. Aber auch andere Dinge, die eben in die Zukunft zeigten und die nicht überall gefielen. Manche hätten eine Wiederholung eigentlich der alten, heimeligen Landesausstellung gewünscht, und der Publikumserfolg war dann schon nicht ganz gleich. Es gab auch im Vorfeld Querelen, wie sie halt typisch sind. Die Deutschschweizer fragten sich, können die Romans überhaupt so eine Ausstellung auf die Beine kriegen? Aber sie haben es selbstverständlich geschafft, auch termingemäß unter Leitung des Chefarchitekten. Architekten eines ETH-Professors Alberto Gamenzind. Und pünktlich am 30. April 1964 konnte Bundespräsident Ludwig von Moos die Ausstellung eröffnen.
Herkunft und Zukunft sind ja immer das Thema bei Landesausstellungen. Wie hat man da dieses Verhältnis an der Expo definiert? Herkunft, Zukunft, Gleichgewicht oder neigte alles in die Zukunft? Herkunftsvergessen vielleicht schon, etwas schweizmüde?
Es gab einen Weg der Schweiz, es gab auch eine Fahnenburg, eine Fahnenpyramide mit sämtlichen Gemeindefahnen, das war eine Wiederholung der erfolgreichen Landesausstellung 1939. Man zeigte damit natürlich die Gemeindesouveränität, den Föderalismus, der hochgehalten wird in der Schweiz. Sonst war der Patriotismus doch eher etwas gedämpft oder eben auch in moderner Form. Wenn wir denken an das berühmte Plastikbild der drei Schwurfinger, eine Eisenplastik des Urner Künstlers Vici, das steht heute in Flüelen. Das war zum Beispiel hier, das war eine Art moderner Patriotismus, in dem sich doch immerhin ein Teil der Schweizer wiedergefunden hat.
Die wichtigste Botschaft der Expo damals an die Welt, das ist auch interessant, wie sich ein Land darstellt, wie wollte die Schweiz wahrgenommen werden, was für ein Bild projizierte sie von sich. Wir haben über die ursprüngliche, die erste Landesausstellung gesprochen, da natürlich das patriotische Hochamt, auch die Wehrhaftigkeit. Welche Schweiz hat sich hier den Schweizern, aber eben auch dem Ausland zur Schau gestellt?
Man wollte eine durchaus international vernetzte und auch offene Schweiz präsentieren. Das ist selbstverständlich. Man wollte auch eine gewisse Frechheit in diese Ausstellung bringen. Es gab zum Beispiel den Riesen Gulliver und der hat Fragen gestellt und wollte die Fragen dann auswerten mit einem hochmodernen IBM-Computer. Und die Fragen waren relativ frech. So hat es jedenfalls der Bundesrat und so haben es die Bundesbeamten empfunden. Die haben dann auch Zensur ausgeübt. Die mussten dann auch von Seiten der Ausstellungsmacher versprechen, dass sie sämtliche Unterlagen vernichten. Also man hat beispielsweise gefragt, kann man erst um 9 Uhr aufstehen und ein Schweizer sein? Oder kann man ein Schweizer sein und gleichzeitig seine Frau betrügen? Das hat man dann vom Bundesrat etwas abgeschwächt und gleichzeitig ein Doppelleben führen. Also es gab wirklich freche Fragen, kann man ein Schweizer sein und nicht gerne Soldat gleichzeitig sein? Das waren so Fragen, die damals eben gestellt wurden. Es gab dann aber auch natürlich technische Wunderwerke, wie die sehr beliebte Bahn, die da durchs Expo-Gelände fuhr, oder auch Aussichtsplattformen, hohe Türme, die man befahren konnte und dann die wunderbare Aussicht über den Genfersee genießen.
Welche Rolle spielte die Schweizer Armee?
Die Schweizer Armee spielte eine ganz eminente Rolle. Und der Pavillon der Schweizer Armee in Form eines Igels im Prinzip dargestellt, gehörte zu den Höhepunkten dieser Expo. Da fanden sich auch die Schweizer problemlos wieder. Wehrhafte Schweiz hieß der Pavillon und gleichzeitig machte die Firma Farner einen Film, der wirklich strotzt vor Wehrhaftigkeit. Da staunt man heute, wenn man diesen Film anschaut. Also da schaut fast aus jedem Schweizer Haus ein Karabiner und ein Gewehrlauf oder ein Sturmgewehr oder ein Raketenrohr und die Flugzeuge donnern über die City von Zürich. Also da war wirklich in diesem Kalten Krieg das Bedürfnis da zu zeigen, die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee, etwas vereinfacht gezeigt. Also die Landesverteidigung spielte damals eine riesige Rolle und die Bestände dieser Armee waren ja auch gewaltig, auch die Anzahl Kampfflugzeuge um ein Mehrfaches natürlich der heutigen Bestände vorhanden.
Wir sprechen da von Dimensionen, 600.000, 700.000, 800.000 Mann unter Waffen, mobilisierbar innerhalb von 48 Stunden, hunderte von Flugzeugen. Wie viel hatten Sie am Höchststand? 700 Flugzeuge, oder was hatten Sie?
Ja, sie hätten 600 Flugzeuge, wenn ich mich recht erinnere, also zwischen 500 und 600 Flugzeugen, Kampfflugzeugen in den 50er Jahren. Aber das war natürlich zum Teil dann Holzkonstruktion, also das waren doch etwas problematische Konstruktionen, vielfach aus Großbritannien dann eingeführt.
Aber Lagerbestände.
Vielleicht etwas, aber es war doch natürlich eine wirklich wehrhafte Armee vorhanden und der Preis wäre nach wie vor groß gewesen für einen Gegner, den man natürlich damals im Roten Osten in der Sowjetunion und auch deren Satelliten vermutete.
Was war ganz neu an dieser Expo? Was hat die Schweiz gezeigt, was vielleicht noch nie mit der Schweiz in Verbindung gebracht wurde bis dahin?
Ich meine, was neu war und was ich heute auch noch faszinierend finde, ist diese Verbindung von Technik und Kultur, von strenger maschineller Konstruktion zu spielerischem, ja, sogar musikalischem Umgang. Sehr berühmt die Installation von Rolf Liebermann. Er hat meines Wissens hunderte von Büromaschinen zum Klingen gebracht. Das hat wirklich fasziniert. Oder dann auch natürlich die berühmte Skulptur von Jean Tinguely, die heute im Zürichhorn steht. Auch die war Bestandteil dieser Expo. Tinguely, der ja eben so sinnlos Maschinen konstruiert hat, in Anführungszeichen. Und das hat wirklich fasziniert und das war neu.
Industrieller Dadaismus, wo sich die fleißige, die tüchtige Schweiz schon angefangen hat, über ihren eigenen Fleiß lustig zu machen.
Das kann man sagen, ja, man hat wirklich auch den Humor spielen lassen wollen. Das wurde nicht überall ganz verstanden. Und irgendwann in der Mitte dieser Landesausstellung, die ja ebenfalls, wie das üblich war, zwischen April und Oktober durchgeführt wurde, kam man doch auf Zahlen, die nicht ganz befriedigten. Man hat eigentlich 16 Millionen Menschen erwartet, natürlich mit wiederholten Besuchen. Es waren am Schluss etwa 10 Millionen. Und um diesem Defizit abzuhelfen, hat man dann noch Tage der Kantone eingeführt, damit also die Kantonsbevölkerung hierher nach Lausanne strömen. Und das waren dann natürlich doch eher bodenständige, urchige Anlässe mit Trachten, mit dem Brauchtum, das eben bei den Umzügen, die da stattfanden, die entsprechenden Kantone demonstrierten.
Es gab dann später noch eine Expo 01, da kann ich mich an die Konzeptpapiere erinnern. Auf der ersten Seite ist gestanden, eigentlich könne man ja gar keine Landesausstellungen mehr machen, weil eben ein Land Schweiz, das gäbe es ja sowieso nicht. Das sei ja eine Art nationalkonservative Konstruktion, wenn man da die Schweiz als Schweiz darstelle. Die Schweiz sei ja sozusagen eben eingeflochten in die internationalen Bezüge. Gab es diese Art von, sagen wir mal, Selbstauflösungstendenzen auch schon 1964, dass es da Leute gab, die ersten Kulturkritiker und Schweizkritiker, die meinten, ja nein, das geht jetzt also gar nicht, da dieser Nationalismus, dieser Patriotismus, das ist verstaubt, das ist Vergangenheit.
Das gab es durchaus. Es meldeten sich progressive Stimmen, die wurden zum Teil auch mit berücksichtigt. Es gab sogar Dienstverweigerer, die hier mitwirken durften. Die Soziologie als moderne Wissenschaft spielte eine gewisse Rolle. Aber das alles wurde natürlich von der Bundesverwaltung und vom damaligen Bundesrat, auch dem zuständigen Volkswirtschaftsminister Hans Schaffner, nicht so gerne gesehen. Man war da doch eher im konservativen, bodenständigen verhaftet und hat da diese Expo etwas mit Misstrauen betrachtet. Ich meine, Landesausstellungen sind wirklich immer schwieriger. Man muss ja immer mehr Bedürfnisse berücksichtigen und auch verschiedenste sich widerstrebende Tendenzen. Was jede Landesausstellung herausreißen kann, ist sicher die Einbettung in die Landschaft. Das war in Zürich fantastisch mit dem Zürichsee, das ist hier einfach fantastisch, in Lausanne am See. Das war auch in der Seenlandschaft der Expo 02 der Fall. Das war wirklich auch vom Erlebnis her dieser drei Seen ein schönes Erlebnis. Und am Bodensee dürfte das wieder ähnlich werden.
Wie ist diese Expo, das wäre meine letzte Frage, wie ist diese Expo beurteilt worden in den Medien damals? Hat man gratuliert, gesagt, toll, beeindruckend? Oder war das schon vielleicht eine etwas andere Stimmung in der Wahrnehmung?
Die Medien haben das sehr intensiv begleitet, teils kritisch, aber auch positiv. Das Schweizer Fernsehen und das Radio spielte damals eine ganz große Rolle. Das waren natürlich die Massenmedien, die jedermann konsumierte. Und das Schweizer Fernsehen beispielsweise hat unglaublich intensiv berichtet von diesem Anlass. Beispielsweise die später populäre Fernsehsprecherin Dorothea Fuhr hat hier ihre Sporen abverdient. Ich habe von ihr gehört in einer Dokumentation, dass eigentlich Wiesel Kier vorgesehen gewesen wäre, der Ländlerpapst. Aber der hat ein Problem mit der Westschweiz ganz generell und mit einer modernen Landesausstellung sowieso. Und so kam dann Dorothea Fuhr als Präsentatorin zum Handkuss. Und die Westschweiz vertrat bei den Medien eine gewisse Christiane Langenberger. Sie sollte später noch Präsidentin der Freisinnig-Demokratischen Partei werden.
Kann ich mich noch erinnern, das war in meinen Anfangszeiten als Chefredaktor der Weltwoche. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem letzten Blick auf diese Max-Bill-Architektur im Hintergrund, die eine Ahnung vermittelt von jenem asketisch-modernistisch-futuristischen Stil, verabschieden wir uns vom Expo-Gelände hier in Lausanne, wo einst ja Millionen durchmarschiert sind. Vielleicht nicht so viele Millionen, wie sie sich das gewünscht hätten, aber doch ein ziemlicher Auflauf muss das damals trotz allem gewesen sein. Machen Sie es gut. Wir freuen uns bereits auf unsere nächste Meilensteinfolge. Seien Sie dabei.